Warum verwenden so viele Menschen sie aus kosmetischen Gründen? Warum verwenden so viele Prominente sie?
Sie sind keine kosmetischen Medikamente. Sie sind nicht für jemanden geeignet, der sich eine Strandfigur zulegen möchte. Sie sind definitiv nicht für Menschen mit einem gesunden BMI geeignet. Sie sind für diese Personengruppe nicht zugelassen und können gefährlich sein. Ich habe Videos auf TikTok gesehen, in denen Leute auf Prominente bei ihren großen Auftritten hinweisen, die sich vielleicht nicht so viel bewegen können oder nicht so viel Energie haben, und auf einen möglichen Muskelschwund hinweisen. Unregulierter Einsatz dieser Mittel ohne gute Lebensstilunterstützung verursacht meiner Meinung nach erheblichen Muskelverlust, was Sarkopenie, Gebrechlichkeit und Osteoporose im Alter fördert. Eine große Epidemie ist in 15 bis 20 Jahren zu erwarten. Wie viel wissen wir über die Langzeitwirkungen dieser höheren Dosierungen? Wir wissen es nicht, wir wissen nicht so viel. Und ich denke, genau deshalb sind Courtney und ich so besorgt über Dinge wie Muskelschwund, denn das ist etwas, das einen später im Leben betreffen wird.
Ja, es ist eine Art großes, riesiges Experiment am Menschen. Scheinbar kennt jeder jemanden mit Gewichtsproblemen und Medikamenten. Vielleicht hast du selbst auch schon mal darüber nachgedacht. Medikamente wie Empik und Mayaro werden als revolutionär, aber auch als umstritten bezeichnet. Manche sagen, sie seien lebensrettend. Andere sagen, sie befeuern diese toxische Rückkehr zur Schlankheit. Wirklich interessiert mich, was sie mit unserem Körper, unseren Beziehungen und der gesellschaftlichen Behandlung treiben. Deshalb haben wir euch auf der Guardian-Website und auf unseren YouTube-Kanälen nach euren wichtigsten Fragen gefragt. Und heute werde ich diese Fragen zwei brillanten Ärzten stellen. Dr. Dr. Jack Mosley, britischer Allgemeinmediziner, Food Noise, und Dr. Courtney Young Love, US-Spezialistin für Adipositas und Frauengesundheit. Courtney, dein Name. Was für ein großartiger Name. Als ich deinen Namen sah, Courtney Young Love, dachte ich, du solltest vielleicht einen Roman schreiben oder so.
Daran arbeite ich gerade. Ja, ja, ich weiß. Es war eigentlich viel passender, als ich Geburtshelferin war und Babys auf die Welt gebracht habe. Ja, ja, stimmt. Das sind gute Neuigkeiten.
Ich schätze, wir wollen mit den Grundlagen beginnen. Was genau sind diese Medikamente zur Gewichtsabnahme und wie genau wirken sie im Körper? Jack, vielleicht möchtest du anfangen.
Sicher, die Medikamente zur Gewichtsabnahme sind also GLP-1-Agonisten. Das ist eine Medikamentenklasse. Sie imitieren die natürlich vorkommenden Darmhormone. Und sie wirken auf verschiedene Weise. Ich werde nur über drei wichtige Organe sprechen, auf die sie wirken. Erstens die Bauchspeicheldrüse. Und deshalb wurden sie ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt, gegen die sie in den letzten 20 Jahren eingesetzt wurden. Zweitens wirken sie auf den Darm, indem sie den Darm verlangsamen und die Magenentleerung verlangsamen. Und drittens, und ich denke, deshalb sind sie so interessant, wenn man bedenkt, dass sie in der Phase des Abnehmens eingesetzt werden, wirken sie direkt auf das Gehirn. Sie reduzieren also den Appetit. Sie reduzieren zentral den Appetit. Aber sie scheinen auch das Verlangen zu reduzieren.
Okay, sie wirken also, du erklärst, wie sie in verschiedenen Organen wirken. Die Art und Weise, wie sie Menschen zum Abnehmen bringen, zwingen sie im Wesentlichen zu einem Kaloriendefizit, würden sie sagen? Ist es so ähnlich?
Ich denke, wir lernen immer noch dazu. Ich meine, es gab diese aktuelle Studie, die gerade mit Ratten veröffentlicht wurde, die eine kalorienäquivalente Mahlzeit bekamen. Aber einige von ihnen bekamen GLP-1. Die Ratten, die GLP-1 bekamen, verloren mehr Adipostgewebe, obwohl sie das gleiche Kaloriendefizit hatten. Ich denke also, dass wahrscheinlich noch viel mehr passiert, worüber wir uns nicht sicher sind. Ich meine, es ist wahrscheinlich so, dass es einen Teil der Energie aus den Fettzellen zieht und mobilisiert. Ich denke, es ist viel komplexer, als uns einfach dazu zu bringen, weniger zu essen. Das glaube ich.
Okay, interessant. Das ist gut zu wissen, denn ich denke, viele unserer Fragen beruhten auf dem Verständnis, dass es im Wesentlichen nur darum geht, dass man weniger isst. Natürlich sind diese Medikamente in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Aber es gibt sie schon seit über 20 Jahren zur Behandlung von Diabetes. Wie stehen Sie zu diesem Wilden Westen?
Ich habe das Gefühl, dass damit vielen Menschen ein Bärendienst erwiesen wird. Ich denke, viele Menschen besorgen sich Medikamente auf unregulierte Weise. Sie erzählen ihren Hausärzten nicht, dass sie diese Medikamente nehmen, was das Risiko von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten erhöht. Ich denke, es gibt viele Leute, ich kenne viele Leute in meinem sozialen Umfeld, die sie missbrauchen, um für eine Hochzeit 5 Kilo abzunehmen. Auf jeden Fall.
Online, auf TikTok und überall. Wir sehen so viele Promis, die damit schon sehr schlank sind. Für wen sind diese Medikamente gedacht? Für wen sind sie am besten geeignet? Und für wen sind sie nicht geeignet? Die Medikamente zur Gewichtsabnahme sind letztlich für Menschen gedacht, die mit Übergewicht und damit verbundenen Krankheiten leben, wie ZB, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Schlafapnoe, Herzerkrankungen und all diesen chronischen Stoffwechselerkrankungen. Und für Menschen, die andere Wege ausprobiert haben, ich denke, viele haben sich sehr bemüht, Gewicht zu verlieren, und ich denke, in der heutigen Ernährungswelt, in der es überall nur süchtig machendes, verarbeitetes Junkfood gibt, ist das sehr schwierig. Zum Beispiel können diese Medikamente das Leben von jemandem mit Prädiabetes verändern, und sie haben das Potenzial, viele dieser Krankheiten zu reduzieren und so das glücklichere und gesündere Leben von jemandem zu verbessern. Sie sind nicht für Menschen geeignet, die eine Strandfigur haben oder ein paar Kilo für eine Hochzeit abnehmen wollen. Und ich denke, meine andere große Sorge ist das Missbrauchspotenzial, vor allem angesichts der derzeitigen Regulierung. Sie sind definitiv nicht für Menschen mit einem gesunden BMI geeignet. Denn sie werden nicht an dieser Zielgruppe getestet, sie sind für diese Zielgruppe nicht zugelassen und können gefährlich sein und Essstörungen verschlimmern. Also gut. Wenn sie für diese Personengruppe gedacht sind und für andere nicht, warum verwenden sie dann so viele Menschen aus kosmetischen Gründen? Warum verwenden sie so viele Prominente? Weil wir meiner Meinung nach so darauf konditioniert sind, dass Schönheit mit Schlankheit gleichzusetzen ist. Und ich finde, das ist ein so langes Narrativ, vor allem für Frauen, dass es zu einem Ideal wird, nach dem die Menschen streben, und wir haben gerade erst angefangen, uns davon zu entfernen. Diese muskulösen Frauen auf Zeitschriftencovern, das verkörpert doch Körperpositivität und Stärke. Aber wir scheinen zurückzugehen, es wird leichter zugänglich. Also, lasst uns wieder den idealen weiblichen Körper erschaffen.
Es fühlt sich definitiv so an, als ob wir in diese Richtung zurückfallen. Das tut es.
Mach weiter, Jack.
Ja, ich denke, Fettleibigkeit ist so stigmatisiert und
bei diesen Medikamenten zur Gewichtsabnahme, viele Leute, die sie vielleicht aus kosmetischen Gründen nehmen, die, wie gesagt, bereits einen gesunden BMI haben, einige ihrer Freunde sehen sie an und denken, oh, das möchte ich auch. Und ich denke, ja, ich denke, diese Medikamente bergen viele Gefahren. Sie haben viele gute Eigenschaften, aber es gibt auch viele Bedenken hinsichtlich ihrer möglichen Verwendung.
Und ich denke, da müssen wir wirklich vorsichtig sein.
Ja, ich denke, unser Wert als Frauen wird oft durch unser Aussehen bestimmt.
Und ein großer Teil davon ist die Größe. Ich meine die Art und Weise, wie sogar Mediziner darüber sprechen und wie es Familienmitglieder tun. Wenn man bedenkt, dass man denkt, wenn jemand abnimmt, dann denkt man sich, du siehst toll aus. Das wird dann nicht zu den Worten, du siehst schlanker aus. Oder, du musst gesünder sein. Es wird zu einem, du siehst so aus. Ja, denn besteht die Gefahr, dass wir Gewichtsverlust mit Gesundheit verwechseln? Ich denke, das spricht für das, was Sie über Ernährung gesagt haben. Nur weil manche Menschen leichter oder schlanker sind, heißt das nicht, dass sie gesünder sind, oder? Richtig. Nein, das stimmt nicht. Ich denke,
wir betrachten es so, dass
Fettleibigkeit eine sehr häufige Folge einer gestörten Mitochondrienfunktion ist. Das ist eine Störung unserer Fähigkeit, Energie zu verarbeiten und aufzuteilen, und all dieser biochemischen Prozesse, die der Körper seit Millionen von Jahren durchführt. Wenn diese gestört werden, werden viele Menschen fettleibig, aber manche nicht. Dann bekommen die Leute einfach Diabetes oder Herzkrankheiten oder Alzheimer oder eine Fettleber. Wir neigen dazu, Übergewicht als das Problem zu betrachten. Aber es ist nur eine sehr häufige Erscheinungsform eines größeren Problems. Darüber hinaus mache ich mir Sorgen, dass manche Leute
süchtig nach diesem Gewichtsverlust werden könnten.
Die Leute sagen, oh, du siehst toll aus. Du hast ein paar Kilo abgenommen, und dann verlierst du immer mehr. Und das könnte in Zukunft ein Problem sein.
Ich meine, wie können wir Menschen mit Essstörungen schützen? Ich weiß. Ich meine, wenn man es aus einer Online-Quelle mit einem Fragebogen bekommt, weiß ich nicht, ob man die Leute davor schützen kann.
Ich meine, es ist erschreckend. Und deshalb brauchen wir wahrscheinlich etwas mehr Regulierung, wie es durchgeführt werden soll, zumindest mit einem anfänglichen Beratungsgespräch mit einem Arzt und möglichen Screening-Fragen für Menschen, bei denen möglicherweise bereits ein Risiko für Essstörungen besteht. Ja, es gibt vieles über diese Abnehmmedikamente, was wir nicht wissen. Vorsicht ist also in Zukunft geboten. Ja.
Ich habe Videos auf TikTok gesehen, in denen Leute auf Prominente hinweisen, die vielleicht auf der Bühne stehen und ihre großen Auftritte haben, sich aber vielleicht nicht so viel bewegen können oder nicht so viel Energie haben, und auf einen möglichen Muskelverlust hinweisen.
Wir überwachen unsere Patienten monatlich per Körperanalysegerät, um Muskelabbau zu vermeiden. Aber da sind wir eher die Ausnahme von der Regel. Und wenn man diese Medikamente unreguliert verwendet, ohne eine wirklich gute Unterstützung durch den Lebensstil, birgt das meiner Meinung nach ein erhebliches Potenzial für den Verlust von Muskelmasse, was dann unser Risiko für Sarkopenie, Gebrechlichkeit und Osteoporose erhöht, wenn wir älter werden. Und ich denke, dass wir in 15, 20 Jahren eine große Epidemie davon erleben werden, wenn diese Patienten diese Medikamente unreguliert verwenden. Und wir wissen, dass es besonders für Frauen sehr schwer ist, mit diesen Medikamenten mehr Gewicht zu verlieren als Männer. Muskeln aufzubauen fällt Frauen schwer, im Alter besonders. Daher ist es so wichtig, das, was wir haben, zu erhalten. Ich denke nur, dass nicht genug darüber gesprochen wird oder dass es kein Grund zur Sorge ist. Ich denke, es ist sehr besorgniserregend, wenn man sich ansieht, was mit Frauen passiert, wenn sie älter werden. Wir sehen es bei unseren chronischen Diäthaltenden. Ungemessen ist auch schneller Gewichtsverlust, der, selbst bei Lifestyle-Änderung oder älteren Medikamenten, Muskelverlust verursacht. Wir sehen diese Frauen, die chronisch Diät halten und die immer wieder dieselben 40 Pfund zu- und abgenommen haben. Und zwar 10, 12 Mal. Ihr Körperfettanteil ist dann so hoch, dass sie nicht mehr viel Muskelmasse haben, die sie abgeben können.
Und für mich sind das die Patienten, die am meisten Angst haben. Sie sind 61 Jahre alt und
wollen 20 Pfund abnehmen, weil sie das Gefühl haben, dass das ihr Leben verändern wird. Aber sie haben von vornherein nur sehr wenig Muskelmasse, weil sie ständig Diät halten. Und das ist einfach. Ja, das ist einfach schwer. Ja, Studien zeigen, dass man mit diesen Medikamenten zur Gewichtsabnahme zwischen 25% und 40% seines Körpergewichts an fettfreier Körpermasse verliert. Und ein Hauptbestandteil davon sind Muskeln. Und wie sie sagten, ja, es gibt so viele Probleme mit der Zeit, wenn man gebrechlich wird, und Muskeln sind so wichtig für ein langes Leben und den Stoffwechsel. Sie nehmen einen Großteil des Zuckers auf. Eine andere Sache, die mir ein wenig Sorgen bereitet, ist Mangelernährung. Ich denke, wir sind überernährt, aber unterernährt. Ich denke, die Hälfte der übergewichtigen Menschen, die mit Adipositas leben, haben bereits einen Mangel an Mikronährstoffen. Das könnte das Problem also noch verschlimmern. Ich glaube, die Leute betrachten diese Medikamente wie ein Wundermittel und benutzen sie wie Vorschlaghammer. Aber sie müssen diese Medikamente wirklich als starke Medikamente zur Gewichtsabnahme betrachten. Es ist wirklich wichtig, Dinge zu ändern, wie zum Beispiel die Ernährung, aber auch den Lebensstil. Man sollte also darauf achten, dass man Sport treibt und auch über Dinge wie Widerstandstraining nachdenkt. Das wirkt dem Muskelschwund entgegen.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, die Leute sehen das so, ich muss das nicht mehr machen. Viele sehen das so, ich muss diesen Teil nicht mehr machen. Oder, das hat nicht funktioniert. Dieser Lebensstil hat nicht funktioniert. Also, ich tu's jetzt einfach. Ich versteh's doch, denn Lebensstiländerungen sind wirklich schwierig. Die meisten Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, haben schon mehrfach Lebensstiländerungen ausprobiert. Ich glaube, viele Menschen atmen dann erleichtert auf und sagen, jetzt muss ich mir darüber keine Sorgen mehr machen. Ich meine, meine kognitive Belastung dafür ist jetzt vorbei. Ich werde einfach dieses Medikament nehmen, was ein Fehler ist. Aber es ist Erschöpfung, denke ich, bei vielen Menschen. Und ich verstehe. Punkt. Ich meine, warum man das tun möchte und einfach das Gefühl hat, es ist das eine oder das andere. Und ich mag dieses lieber. Es ist einfach nur traurig.
Ja, ich denke schon. Verliert es seinen Wunderstatus, wenn man sich gesund ernähren und Sport treiben muss, Dinge, die man ohnehin tun sollte?
Ja, ich meine, es ist gesellschaftlich völlig normal, Übergewicht zu haben. Ungesunde Ernährung ist gesellschaftlich normal. Es ist kulturell und kulturell völlig normal, einen sitzenden Lebensstil zu haben, sich zu viel Stress zu machen und zu wenig zu schlafen und all diese Dinge. Diese Veränderungen herbeizuführen, ist wirklich schwierig. Und ich beschreibe es immer so, dass diese ganzen Anti-Abnehm-Medikamente fast eine Blase erzeugen können, die diese Dinge für eine Weile wegschiebt und es dir ermöglicht, eine Art Panzerung aufzubauen.
Richtig, manchmal ist es viel einfacher, einen Plan zur Änderung des Lebensstils umzusetzen, wenn du den Kopf dafür frei hast, wenn die Geräusche vom Essen leiser sind, wenn die Hungerhormone unterdrückt werden. Du kannst die Dinge tun, die du tun möchtest, ohne so viel Reibung. Ich denke, eine Kombination. Ja, genau. Ich denke, und deshalb stelle ich mir diese Medikamente zur Gewichtsabnahme gerne wie diese Art von geräuschunterdrückenden Kopfhörern vor, die man aufsetzen und dann seinen Tag verbringen kann. Man kann seine Gelüste ignorieren und diesen Drang zu essen oder zu viel zu essen. Aber ich denke, wenn man sie absetzt, wie ich schon sagte, kommt das Geräusch vom Essen zurück. Wenn sie die Medikamente absetzen, wissen wir sogar aus Studien, dass 2/3 des Gewichts innerhalb des ersten Jahres zurückkommen.
Es ist also wichtig, diese Medikamente als eine Möglichkeit zu nutzen, um neue und gesunde Gewohnheiten zu erlernen. Richtig. Wir hatten viele Fragen zu diesem Ausweg. Ist das etwas, das die Leute für immer nehmen sollten, oder wie kommen sie davon los? Wie kommen sie davon los? Was ist der richtige Weg? Ich denke, die Absicht sollte sein, entweder diese Medikamente abzusetzen oder alternativ auf eine niedrige Erhaltungsdosis umzusteigen. Und ich denke, das ist etwas, das in Zukunft etwas häufiger passieren könnte. Ich denke, im Moment nehmen viele Leute diese Dosis, möglicherweise eine sehr hohe Dosis mit den Online-Mitteln, und dann hören sie plötzlich damit auf. Das ist jetzt nicht gefährlich, aber ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass es zu diesem Rückschlag bei ihren Essgewohnheiten führt, wie der Sirenengesang von verarbeitetem Junkfood. Absolut. Und natürlich werden sie sicher viele Fragen dazu bekommen. Aber die Leute machen sich Sorgen über die Nebenwirkungen dieser Medikamente. Was sind die wichtigsten Nebenwirkungen, die bei Menschen auftreten, und wie sehr können Menschen den Tests vertrauen, die mit diesen Medikamenten durchgeführt wurden? Unsere Anti-Adipositas-Medikamente haben alle Darmbene-Bene-Nebenwirkungen. Ich meine, sie manipulieren die Darmhormone. Bei allen kommt es also typischerweise zu Verstopfung, bei anderen zu Durchfall. Vielen Menschen wird von diesen Medikamenten übel, wahrscheinlich aufgrund der verzögerten Magenentleerung. Wenn das Essen länger im Magen bleibt, kann das störend sein. Man kann Reflux bekommen, man kann aufstoßen. Und ich meine, die meisten Nebenwirkungen lassen mit der Zeit nach, aber nicht bei jedem, weshalb wir in der Regel sehr niedrig anfangen und die Dosis sehr, sehr langsam steigern.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir wissen, wie viel wir über die Langzeitwirkungen dieser höheren Dosierungen wissen?
Fragezeichen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht so viel. Und ich denke, deswegen sind Courtney und ich beide so besorgt über Dinge wie Muskelschwund, denn das ist etwas, das einen später im Leben betreffen wird, wenn man versucht, aus dem Sessel aufzustehen und ein unabhängiges und gesundes Leben führen möchte. Ich denke, wir wissen ziemlich viel über diese Medikamente, weil es sie schon seit 20 Jahren gibt, aber diese haben eine viel niedrigere Dosierung für Diabetiker. Wenn wir sie in so großem Umfang anwenden, kennen wir ihre Auswirkungen also nicht wirklich.
Ja, das ist eine Art riesengroßes Experiment am Menschen.
Ja, das scheint es auf jeden Fall. Ein anderes Thema, das oft zur Sprache kam, war die psychische Gesundheit. Und das hat gewissermaßen zwei Seiten. Essen ist natürlich eine der größten Freuden im Leben. Was passiert, wenn diese Freude verschwindet, weil man nicht essen möchte und keinen Appetit mehr hat?
Ich denke, da wird es richtig kompliziert, oder? Weil Menschen aus unterschiedlichen Gründen übergewichtig sind und unterschiedliche Gründe für ihr Essen haben. Und wenn sie aus Vergnügen essen und ihnen dieser Antrieb genommen wird, schmälert das dann ihr Vergnügen? Wenn sie an anderen Dingen Freude haben und sie das wirklich in eine andere Bahn lenken können und es ihnen gut geht, dann ist das eine andere Geschichte. Wenn Essen ihr Emotionsbewältigungsmechanismus ist und sie nun weniger essen können, fehlt er ihnen. Ich denke, das kann Auswirkungen haben. Ich denke also, es ist sehr differenziert. Es geht nicht nur um Kalorienzufuhr und Reduktion, dann geht's allen besser.
Ja.
Und ich denke, diese Medikamente werden immer weiter verbreitet sein, da sie billiger und leichter verfügbar werden. Wir müssen also sehen, wie die Menschen ihre Ernährungsweise ändern. Selbst wenn sie essen gehen, schaffen es die meisten Menschen, die diese Medikamente einnehmen, nicht, eine komplette Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie nehmen vielleicht eine Vorspeise und dann eine größere Portion. Ich denke, das ist okay. Ich spekuliere hier nur, aber ich wäre nicht überrascht. Aber was unsere kulturelle und soziale Identität angeht, sind sie, wie sie sagen, eng mit dem Essen verbunden. Wir sitzen alle mit unserer Familie oder Freunden am Esstisch und essen alles Mögliche. Es könnte also durchaus Auswirkungen haben.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist da natürlich noch das, was wir schon kurz angesprochen haben. Viele Menschen essen aus Frust oder aus Emotionen. Es gibt eine große psychologische Seite bei übermäßigem Essen und Fettleibigkeit. Da können diese Medikamente natürlich nichts bewirken. Oder vielleicht irre ich mich, vielleicht tun sie das, aber tun sie das? Und was empfiehlst du, um diese Seite der Dinge anzugehen, wenn Leute diese nehmen?
Ich meine, Übergewicht und insbesondere der Prozess der aktiven Gewichtszunahme erhöhen Entzündungen, was sich nachteilig auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Ich denke also, dass es bei manchen Menschen einen Push-Pull geben wird. Ich meine, ich denke, weißt du, all die aktiven Stoffwechselverbindungen, die durch den Körper fließen, wenn eine Person einen ungesunden Stoffwechsel hat oder an Gewicht zunimmt. Ich meine, wenn wir das eindämmen könnten, könntest du bei vielen Menschen Verbesserungen hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit feststellen, weil du einige biochemische Prozesse in Ordnung bringst. Aber ja, du könntest sehen, ich meine, es wird bei jedem Menschen anders sein, denke ich.
Ja.
Ja, und ich meine, wenn man sich Dinge wie Typ-2-Diabetes ansieht, verdoppelt sich das Risiko für Depressionen. Eine schlechte Stoffwechselgesundheit kann. Es ist keine wirklich bekannte Tatsache. Wie Typ-2-Diabetes das Risiko für Depressionen verdoppelt.
Ja, das stimmt.
Punkt. Okay, wir haben natürlich über viele Gefahren gesprochen. Es gibt viele Berichte, die besagen, dass diese Medikamente zur Gewichtsabnahme auch andere Vorteile haben können, wie bei Krebs oder Demenz. Oder man liest immer wieder Artikel darüber, dass sie tatsächlich Herzkrankheiten oder andere Krankheiten verbessern. Ist das so und hat irgendetwas davon eine Grundlage?
Oh ja. Ich denke, es hat eine gute Grundlage. Ich denke, es geht zurück auf das, worüber ich gesprochen habe, dass Entzündungen und Insulinresistenz viele dieser verschiedenen Krankheiten verursachen. Und wenn man also eine davon bekämpft, erhält man wahrscheinlich ein wenig Heilung. Ich meine, ich denke, in der Medizin bezeichnen wir Alzheimer oft als Typ-3-Diabetes. Es ist eine Insulinresistenz des Gehirns. Wenn man also das Problem der Insulinresistenz beheben kann, heilt dann das Gehirn, heilen dann auch die Blutgefäße ein wenig? Der Körper ist ziemlich clever. Und wenn man etwas von der Entzündungssuppe entfernen kann, können sich dann andere Körpersysteme selbst heilen?
Wow, diese könnten also in Zukunft für viel mehr als nur Diabetes oder Gewichtsverlust eingesetzt werden.
Ja, ich denke, ein Großteil der Wirkung beruht auf ihrer Fähigkeit, mit der Zeit ihr Gewicht zu reduzieren. Die Pharmaunternehmen unterstellen im Moment, dass es eine Wirkung auf die Reduzierung von Entzündungen gibt, ohne dass sie abnehmen. Ich denke, das ist noch recht früh, und der Großteil der Wirkung wird durch die Verbesserung ihrer Stoffwechselgesundheit durch Gewichtsverlust erzielt. Aber wenn Sie sich bariatrische chirurgische Eingriffe ansehen, bessern sich viele dieser Begleiterkrankungen dort. Ich weiß nicht, wie viel auf das Medikament und wie viel auf den Gewichtsverlust zurückgeht. Welches zentrale Missverständnis zu Abnehmmitteln haben viele Ihrer Meinung nach? Ich würde sagen, das, was ich am häufigsten höre, ist, dass wir mit diesen Medikamenten Fettleibigkeit heilen werden. Das halte ich für Wunschdenken. Aber wenn wir mit einer Lebensstiländerung und langfristigem Medikamentenkonsum 15% Gewichtsverlust erreichen können, werden immer noch viele Menschen übergewichtig bleiben. Ich meine, wenn man einen Body-Mass-Index von 45 hat und 15% seines Körpergewichts verliert, bleibt man immer noch bei einem BMI von 38. Das ist keine Heilung. Und ich denke, diese Denkweise kann schädlich sein, nach dem Motto, ich muss nichts weiter tun, weil ich das irgendwann mal mache. Ich denke, ja, es sind tolle Hilfsmittel. Aber wir können uns nicht nur darauf konzentrieren und alles andere vernachlässigen. Es ist kein magisches Rettungsboot, das die Menschheit retten wird. Okay, ja, das ist wirklich gut zu hören. Ja, Jack, was ist mit dir? Was ist deiner Meinung nach das größte Missverständnis, das die Leute haben? Ja, ich denke, damit hängt auch zusammen, dass viele Leute diese Medikamente einfach als Vitamine oder Wundermittel ansehen, die sie einfach nehmen und dann einfach mit ihrem Leben weitermachen können, ohne etwas an ihrem Lebensstil zu ändern. Aber es ist wichtiger denn je, dass man seinen Lebensstil ändert, wenn man diese Medikamente nimmt. Wenn man mehr Fett verlieren und mehr Muskeln und lebenswichtige Nährstoffe behalten möchte. Das ist einfach enorm wichtig. Und zum Schluss noch ein Gedanke. Ich meine, für alle Zuschauer, die vielleicht ein Familienmitglied sind, das diese Medikamente nimmt, vielleicht darüber nachdenkt, vielleicht.
Denkt es darüber nach, vielleicht denkt es über eine gute Sache nach oder hat gerade davon gehört und ist etwas besorgt. Was ist eine Sache, die man ihnen klar machen sollte?
Ich würde sagen, es ist ein starkes Medikament. Ich denke, man muss mit jemandem zusammenarbeiten, der die Medikation versteht, den Krankheitszustand und die Nuancen des Fettabbauprozesses versteht und nicht nur auf Gewichtsverlust aus ist. Jemand, der einen wirklich in die Arme nimmt und sich um einen als ganzen Menschen kümmert, anstatt einem einfach nur etwas zum niedrigstmöglichen Preis zu verschreiben. Ich denke, es ist sehr wichtig, eine umfassende Betreuung zu erhalten.
Vielen Dank, Leute, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir sollten so viele davon führen. Ich habe das Gefühl, dass da so viel Wissen drin steckt. Ja, danke.